Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Thema heute, das Verbot von bestimmten Glühbirnen respektive die Alternativen dazu, der Knatsch um den Milchpreis und als erstes der Streit um die Ferkelkastration. Junge Säule, die ohne Betäubung kastriert werden und vor Schmerzen schreiend. Mit dem soll im Jahr 2010 endlich Schluss sein. Das sieht das Tierschutzgesetz vor. Kastrieren, zum verhindern, dass sich im Schweinfleisch später der typische Ebergestank beim Fleisch entwickelt, soll zwar auch ab 2010 weiterhin möglich sein, aber nur noch unter Narkose oder mit einer Spritze. Eigentlich aber wäre es möglich, auf die Ferkelkastration ohne Betäubung schon heute zu verzichten. Aber weil sich Produzenten und Verarbeiter über die besten Methoden nicht einig sind, müssen die jungen Säule möglicherweise länger leiden als nötig. Der Alex Reichmuth.
Eigentlich sind alle, die Schweinefleisch produzieren und verarbeiten, dafür, dass die jungen Säule schon ganz klein nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden. Der Schweizer Fleischfachverband Öppe, der auch die Verarbeiter von Schweinefleisch vertritt, hat gestern gefordert, dass schon ab Anfang 2009 fertig ist mit dieser Art von Kastrieren, nicht erst 2010. Das, sagt der Balz Horber, der Direktor vom Fleischfachverband.
Weil das ein Fortschritt ist fürs Tierwohl und wir wissen, dass Konsumenten dem Tierwohl eine hohe Bedeutung beimessen und darum sind wir daran interessiert, als Verkäufer von Fleisch, dass wir Konsumentenwünsche eben so bald wie möglich umsetzen und nicht erst im letzten Moment.
Auch die Migros, eine der grössten Fleischverarbeiterinnen in der Schweiz, will angeblich nur das Beste für die Säule. Der Migros-Sprecher aus Peter Neff.
Wir haben im Juni von diesem Jahr schon klar in einem Kommuniqué kommuniziert, dass wir werden uns einsetzen, schon bereits im nächsten Jahr die schmerzfreie Kastration bei unseren Produzenten umzusetzen.
Möglichst schnell keine Schmerzen mehr für junge Säule. Das fordert auch Swissbor, der Verband der Schweineproduzenten. Das sind vor allem die Bauern. Swissbor hat gestern jetzt aber zu einer Medienkonferenz morgen Mittwoch eingeladen, wo sie den Grossverteiler, also Migros und Coop, an den Karren fahren. Die Grossverteiler würden nämlich verhindern, dass das Leiden der kleinen Säule möglichst schnell aufhört, heisst auf der Einladung dieser Medienkonferenz. Und jetzt ist es mit der Einigkeit vorbei. Die Produzenten und Verarbeiter von Schweinefleisch sehen sich selber jeweils als die, die der kleinen Säule möglichst schnell helfen wollen, und die anderen als die, die das verhindern wollen. Konkret streitet man sich darum, welche Methode die bessere ist. Die Methode, wo die Säule unter Narkose chirurgisch kastriert werden, oder die Methode, wo sie mit einer Impfung chemisch kastriert werden. Mit beidem kann verhindert werden, dass ein Teil vom Fleisch später der typische unangenehme Ebergeruch aufweist. Bei Swissbor, also den Schweineproduzenten, fordert man, dass beide Methoden möglich sind. Die Maschinen, die man damit die Säule unter Narkose operativ kastrieren kann, sind nämlich teuer. Die Grossverteiler Migros und Coop wollen den Bauern aber zwingend die Narkosemethode vorschreiben. Und das stört der Swissbor-Präsident Peter Hofer.
Wenn man schon fordert, dass man schnell umsetzt, dann sollte man beide Methoden zulassen und nicht nur auf die Inhalationsnarkose setzen, weil Gerätehersteller gar nicht nachmögen, dass man in der Frist, die jetzt hier vorgeschlagen wird, auf eine schmerzfreie Kastration umstellen.
Der Urs-Peter Neff von der Migros bestätigt, dass die Migros von ihren Lieferanten die Narkosemethode verlangt und nur die. Gleiches verlangt auch Coop bzw. der Coop-eigene Fleischverarbeiter Bell von seinen Fleischlieferanten. Der Bell-Sprecher David Elia.
Wir verlangen das in den Einkaufsbedingungen und wenn sie uns beliefern wollen, müssen sie die Einkaufsbedingungen entsprechend erfüllen.
Zwei Methoden parallel zu machen, sind nämlich unsinnig, meint man sowohl bei Bell wie auch bei der Migros. Denn auch beim Schlachten muss man zwischen Schweinen, die chemisch und solchen, die operativ kastriert worden sind, unterscheiden. Das sei aber unnötig teuer. Es sei zwar richtig, dass ein Gerät zum Säule unter Narkose kastrieren recht teuer sei für einen einzelnen Bauer, sagt Urs-Peter Neff von der Migros.
Aber da kann man ja als System Mähdrescher anwenden. Das hat auch nicht jeder Bauer, der ein Kornfeld hat, einen Mähdrescher. Da müssen sich ein paar zusammentun und dann kann man das Gerät untereinander austauschen und untereinander zur Verfügung stellen.
Außerdem würden Konsumenten eine Impfung bei den Säulen, also die chemische Kastration, nur schlecht akzeptieren, aus Angst vor Rückständen. Dem entgegnet wiederum der Peter Hofer von Swissbor, das sind Fleischproduzenten. Er wüsste zwar, dass vor allem die Migros Angst haben, ihre Kunden würden die Kastration per Impfung ablehnen und entsprechend das Fleisch nicht kaufen. Aber die Angst sei unbegründet.
durch die Intervention von der Migros hat man nochmal eine Akzeptanzstudie gemacht, eine breit abgestützte Akzeptanzstudie. Und dort hat man herausgefunden, dass wenn man gut informiert, Beidmethoden, also die Inhalationsnarkose und die Impfung, wo man ja gänzlich auf einen chirurgischen Eingriff verzichtet, bei den Konsumenten akzeptiert. Sie Voraussetzung ist, dass man gut informiert.
Endlos ist die Träne also, was man jetzt mit der kleinen Säule machen soll, wenn man sie nicht mehr ohne Betäubung kastriert. Am Schluss wird die Säule noch ein Jahr länger leiden, nur weil man sich nicht über die Methode einig wird.
Endlose Streitereien, der Beitrag von Alex Reichmuth. Espresso auf dem Eis, vom Fleisch zur Milch. In der Schweiz wird momentan mehr Milch produziert, als effektiv gebraucht wird. Man redet von einer Milchschwemme. Gleichzeitig sind im europäischen Markt die Milchpreise stark am sinken. Was heisst das? Wird die Milch auch in der Schweiz deutlich billiger? Die Preise für uprisierte Milch, die sind schon 5 Rappen, aber die für Frischmilch und andere Milchprodukte sind immer noch gleich. Der knappe Preisabschlag, der kommt nicht von ungefähr. In der Schweizer Milchwirtschaft brodelt es. Der ganze Markt steht vor einer unsicheren und turbulenten Zeit. Der Crispin Zimmermann.
Noch im Sommer haben die Schweizer Milchbauern gejubelt. Nach einem erfolgreichen Streik hat es 6 Rappen mehr pro Liter gegeben. Im Durchschnitt kommt der Bauer jetzt 79 Rappen pro Liter Milch über. Noch bis Ende Jahr, so ist es abgemacht. In den letzten Monaten hat sich die Weltwirtschaftslage aber markant verändert. Konsumenten kaufen weniger, Preise für die Milchprodukte sind in Europa drastisch eingebrochen. Das ist auch für die Schweiz entscheidend, weil rund ein Drittel von allen Milchprodukten exportiert werden. Der Präsident vom Verein Schweizer Milch, einem Zusammenschluss der grössten Milchverarbeiter wie Emmi, Elsa Hochdorf, Crema und anderen, der Alexander Bri, erklärt.
Also wenn ich die Berichte da von, vor allem von Deutschland anschauen, ist das so, dass da die Preise wirklich zum Teil um bis zu 20% sind zurückgegangen. Und es ist klar, dass das einen Einfluss hat, natürlich auf den Export von Schweizer Produkten. Und damit natürlich rückwirkend auch auf die Produzentenpreise in der Schweiz. Wie hoch das wird sein, das ist noch eine andere Frage.
Die Situation macht den Milchverarbeiter zu schaffen. Für sie ist klar, die ausgehandelten 79 Rappen pro Liter sind zu teuer. Per 1. Januar 2009 sollen die Preise wieder sinken. Nach der Meinung der Verarbeiter bis zu 20 Rappen pro Liter. Genaue Zahlen, wie viel Geld welcher Milchlieferant überkommt, will man bis Ende Woche präsentieren, sagt der Präsident Alexander Bri vom Verein Schweizer Milch.
Es ist sicher so, dass die Preise nicht für jedes Unternehmen gleich werden sein. Es wird auch nach dem 1. Januar wird's Differenzen geben. Und die Frage ist einfach, wie sich jetzt die Marktsituation entwickelt in den nächsten Tagen und Wochen. Das wird nachher dann entscheidend sein für die Festlegung.
20 Rappen weniger. Bei den Schweizer Milchbauern läutet die Alarmglocke. Der Sprecher vom Verband Schweizer Milchproduzenten Christoph Grandchamp rechnet vor.
20 Rappen Preissenkung, das ist absolut brutal und existenzvernichtend. Das ist so, in der Milchproduktion hat man sehr hohe Fixkosten. Ein durchschnittliches Arbeitseinkommen pro Monat für einen Verkehrsmilchbetrieb ist um die 3'300 Franken. Wenn 10 Rappen Milchpreissenkung geht direkt auf das Einkommen, bedeutet für einen durchschnittlichen Betrieb eben auch 10'000 Kilo Milch abliefert jeden Monat, ein Einkommenseinbuss von 1'000 Franken, bei 20 Rappen sind es 2'000 Franken. Es sind weit mehr als eine Halbierung vom Einkommen.
Ist gut und recht, mag da der Konsument denken. Bei dieser Wirtschaftslage müssen eben alle den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Der Christoph Grandchamp gibt dem Argument zwar recht, steht aber nochmal für die Bauern ein und erklärt, dass die Milchproduzenten nur verzögert auf Preisschwankungen können reagieren.
Eine Kuh braucht Futter, eine Kuh braucht einen Tierarzt, wenn sie krank ist. Da kann man nicht einfach sparen. Und es ist vor allem, was auch sehr belastet, dass sie die Schuldzinsen, die müssen gezahlt werden, insbesondere bei den Betrieben, die in der letzten Zeit investiert haben, die haben vergrössert, die haben gewachsen, die haben moderne Betriebe werden, dass sie die Betriebe, die eigentlich heute aufgrund der Zinsbelastung am meisten gefährdet sind.
Kurzum, eine schnelle, markante Senkung vom Literpreis könnte für manche Betriebe es aus bedeuten. Nur, Fakt bleibt, verglichen mit dem Ausland ist die Schweiz bei der Milch eine Hochpreisinsel. Auf der anderen Seite scheinen Herr und Frau Schweizer aber auch bereit zu sein, für den Liter Milch tief in den Sack zu greifen, stellt man bei der SKS, der Stiftung für Konsumentenschutz, fest. Die Präsidentin Sarah Stalter findet darum nicht, dass die Milch unbedingt billiger werden müsste.
Schweizer Milch, kann man sagen, ist sehr gute Qualität. Und wenn der Mehrwert noch kommuniziert kann werden, also, dass es Konsumenten und Konsumentinnen bewusst ist, was sie kaufen, dann ist der Preis gerechtfertigt. Und wer ein gutes Produkt sucht, also ein gutes Lebensmittel sucht, der ist auch bereit, etwas dafür mehr zu zahlen. Das haben diverse Umfragen auch schon belegt.
Zwischen dem Milchbauer und dem Laden liegen verschiedene Handelsstationen. Darum bedeutet weniger Geld für die Milchbauern nicht auch automatisch einen billigeren Preis im Laden. Migros und Coop haben vor kurzem zum Beispiel den Liter Up-Milch in eigener Regie um 5 Rappen auf 1,50 Franken abgesetzt. Ob in den nächsten Tagen auch die Bastmilch und andere Milchprodukte günstiger werden, will oder kann man bei den Grossverteilern nicht sagen. Man will zuerst die Situation abwarten. Bei der Stiftung für Konsumentenschutz verfolgt man mit Spannung die aktuellen Entwicklungen. Die Präsidentin Sarah Stalder unterstreicht, dass es einen günstigeren Milchpreis nicht auf dem Buckel der Milchbauern dürfte geben.
Für mich ein fairer Milchpreis wäre, wenn der Produzent, also der Bauer, zusammen mit dem Abnehmer hat den Milchpreis aushandeln können. Und zwar nicht nur den Preis, sondern auch noch die Menge, auch noch wie viel, in welcher Zeit das er zu liefern hat, einfach so, dass der Produzent, also der Landwirt, ein Gewähr hat, dass er die Milch abliefern kann, zu einem festgesetzten Preis.
Und genau so Verhandlungen stehen in den nächsten Wochen eben an. Nicht nur die prekäre Wirtschaftslage spielt bei diesen Gesprächen eine Rolle. Ab 2009 bricht für die Schweizer Milchwirtschaft generell ein neues Zeitalter an. Der Markt wird nicht mehr subventioniert, die Bauern kommen neu vom Bund Direktzahlungen über. Und ab Mai dürfte dann jeder Bauer so viel Milch produzieren, wie er möchte. Eine Situation, die für alle Beteiligten neu wird sein. Spielregeln vom Markt und nicht zuletzt eben dann nochmal der Milchpreis sind momentan Bestandteil von diesen harten Diskussionen. Die Schweizer Milchproduzenten treffen sich morgen zu der Delegiertenversammlung. Ein 5-Punkte-Minimalprogramm soll klar machen, welche Margen man knapp akzeptiert und was man von den Verarbeitern erwartet. Aber was, wenn die Lage wie im Sommer eskaliert und die Milchbauern ein zweites Mal streiken? Der Sprecher Christoph Grandjean appelliert zum Dialog.
Solange wir einen Weg sehen, in Verhandlungen können die Ergebnisse umsetzen, muss das der Weg sein.
Und wenn man keinen Weg mehr sieht?
Dazu möchte ich nicht Stellung nehmen, das ist, ja.
Wie geht es weiter bei den Milchpreisen? Der Crispin Zimmermann hat berichtet. Ab Anfang nächstes Jahr dürfen die schlimmsten Energiefresser unter den Glühbirnen nicht mehr verkauft werden. Das betrifft vor allem 20 bis und 25 Watt Birli. Die Birnen von der schlechtesten Energieeffizienzklasse G und F. Bedeutet das Verbot, dass man in Zukunft für den Kronleuchter Energiesparlampen braucht? Und welches sind denn die Lampen, die am längsten heben und wie umweltfreundlich sind die Sparbirnen, wenn es um das Entsorgen geht? Es gibt viele Fragen zu dem Thema, das hat unsere Sendung Treffpunkt von gestern gezeigt, wo viel Echo und Reaktionen beim Publikum ausgelöst hat. Antworten auf all diese Fragen gibt es vom Albert Studerus, CEO beim Lampenproduzent Osram und dem Felix Frey vom Bundesamt für Energie, wo beide gestern Gäste im Treffpunkt gewesen sind. Der Beitrag von der Maya Brunner.
50 bis 100 Gigawattstunden oder anders gesagt, der Energieverbrauch von 10 bis 20'000 Haushalten soll man ab nächsten Jahr dank dem Verbot der schlimmsten Energiefresser unter den Glühbirnen können einsparen. Ein Verbot, das Konsequenzen hat. Wer bis jetzt nämlich tätig Lampen gebraucht hat, muss auf andere Lampen ausweichen. Und da, sagt Albert Studerus, CEO beim Lampenproduzent Osram, gäbe es zwei Möglichkeiten.
Das eine ist, die eine Familie ist die Energiesparlampe, die mit den dünnen Röhrchen, mit den bogenen dünnen Röhrchen, so wie man sie landläufig eben als Energiesparlampe kennt, die basiert eigentlich auf der Leuchtstofflampe. Wir nehmen eine Leuchtstofflampe, tun sie einfach umbeugen und mit einem Schraubsockel verbinden. Und da kann ich sagen, ich habe für gleich viel Licht, brauche ich 80% weniger Energie. Die zweite Familie ist, ich nehme einen Halogenbrenner, tue den auch mit einem Schraubsockel verbinden. Da kann ich sehr viel kompakter fahren. Ich habe einen sehr kleinen Punkt, wo das Licht entsteht. Deshalb kann die Bieren dann genau gleich gross sind wie die herkömmlichen Glühlampen. Dort spare ich allerdings nur etwa 30% Energie.
Das ist die Auswahl, die man hat. Und je nachdem, für was man eine bestimmte Lampe braucht, macht die Halogenlampe oder die Energiesparlampe mehr Sinn.
Eine Energiesparlampe sollte man sinnvollerweise überall dort einsetzen, wo ich eine gleichmäßige Grundbeleuchtung brauche und wo die Lampe lange Stunden brennt. Die Halogen Energy Saver, so nennen wir es, die andere Familie, die soll dort eingesetzt werden, wo ich ein bisschen erhöhte Anforderungen ans Licht habe. Also zum Beispiel eine Küche, wo Farbe und Brillanz muss zur Geltung kommen. Oder im Wohnzimmer, wo ich mit dem Licht wo eben mein Bild beleuchten, auch bedienbare Leuchten. Und überall dort, wo ich halt zu wenig Platz habe für eine Energiesparlampe.
Oder eben auch beim Kronleuchter.
Bei der Familie von der Halogen Energy Saver, da gibt es die genau gleiche Kerzenform. Die ist geometrisch absolut genau gleich und gibt ein wunderschönes, brillantes Halogenlicht.
Also, die richtige Sparlampe am richtigen Platz. So viel ist jetzt klar. Dann gilt es aber auch noch darauf zu achten, dass man nicht gerade die billigste unter den Energiesparlampen kauft, sagt Rosramschiff Albert Studerus.
Wir empfehlen mindestens eine Lampe zu wählen, die mindestens 10'000 Stunden Lebensdauer hat. Zum Teil ist es auch in Jahren angegeben, in 10 Jahre Lebensdauer. Das ist eigentlich das, was man auch der Umwelt gegenüber antun sollte.
Bis zu 200 Franken können wir mit so einer hochwertigen Sparlampe im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe einsparen. Weil die Sparlampe weniger Energie braucht und eben wegen der langen Lebensdauer, die sie hat. Und die Lebensdauer, die wirkt sich natürlich dann auch auf die Ökobilanz der Stromsparlampen aus, sagt Felix Frey vom Bundesamt für Energie. Produktion und Entsorgung mit einberechnet.
Die ist auf jeden Fall positiv. Also schon wenn man nur schaut, dass die Stromsparlampe 10 oder 15 Mal länger lebt als eine Glühlampe, sieht schon aus dieser Sicht gut aus. Und wenn man noch zusätzlich eben den Energieverbrauch nimmt, dann ist die Stromsparlampe vielfach besser.
Und apropos Entsorgung, die ist ja vermutlich nicht ganz unproblematisch. In der Energiesparlampe hat sie auch schädliche Substanzen drin. Das stimme, sagt Rosram-CEO Albert Studerus.
Einerseits haben wir im Glasrohr Quecksilber drin, ganz kleine Mengen Quecksilber, einige Milligramm. Und wir haben unten eine Elektronik und die elektronischen Bauteile, die sind hier, gehören ebenfalls nicht in Kehrichtkübel. Wir haben aber für die Energiesparlampe ein Entsorgungskonzept. Man kann die zurückgeben, dort wo man sie gekauft hat, und dann werden sie korrekt recycelt und alle Teile werden wieder erneut verwendet.
Und dann ist da ja auch noch die Strahlung von der Energiesparlampe. Der Felix Frey vom Bundesamt für Energie versucht zu beruhigen.
Jedes Elektrogerät, ob es eine Lampe ist oder ein Föhn oder ein Staubsauger, gibt elektromagnetische und elektrische Felder ab. Das kann man nicht vermeiden, immer wenn man Strom braucht. Bei der Stromsparlampe ist es einfach so, dass sie auch höher frequente Felder hat im Vergleich zur Glühlampe, die nur 50 Hz Felder hat.
Was das für Gesundheit heisst, der Felix Frey will sich nicht festlegen.
Es ist schwierig zu sagen, es ist gut oder schlecht. Es sind einfach andere Arten von Feldern. Aber insbesondere das elektromagnetische Feld bei der Glühlampe ist eigentlich grösser, weil sie mehr Strom braucht für gleich viel Licht. Aber ob man nachher darauf empfindlich ist oder nicht, das ist noch schwierig zu sagen.
Wir bewegen uns da ganz offensichtlich auf unsicherem Terrain. Viel sicherer scheint da schon jetzt die Zukunft. Die von den Glühbirnen, die schlimmsten Energiefresser, wie gesagt, ab dem nächsten Jahr verschwinden. Aber auch die von den Nachfolgerlampen, den Energiesparlampen. Zukunft, das vermutet Rosram-CEO Albert Studerus, gehöre nämlich keiner von beiden. Weder den gewöhnlichen Glühbirnen noch den Energiesparlampen. Zukunft, die gehöre mit grosser Sicherheit der LED-Lampe.
Das ist im Prinzip ein elektronisches Bauteil, wo wir Licht machen. Und das Faszinierende an dem ist, mit Leuchtdioden werden wir können ganz tolle, flache, elegante Leuchten bauen, die sehr, sehr lange leben. Wir gehen davon aus, wir brauchen noch 1 bis 2 Jahre, bis Leuchtdioden dann wirklich so viel Licht geben, dass wir die können auf breiter Front einsetzen können. Wir können davon ausgehen, dass das Zukunft werden wird.
Das tönt ja vielversprechend. Der Albert Studerus, CEO beim Lampenhersteller Osram, und der Felix Frey, Spezialist für Elektrogeräte und Elektrizität beim Bundesamt für Energie, zu Fragen zum Verbot von Glühbirnen von der Energieeffizienz Klasse F und G. Beide Herren sind gestern Gäste im Treffpunkt gewesen. Wenn Sie nochmal in die Sendung hineinhören wollen oder weitere Informationen zum Glühbirnenverbot wollen, dann finden Sie die auf unserer Internetseite drs1.ch. Und dort ist auch das Espresso von heute, nach der halben 10 ungefähr, zum No-Los-Apparat. Oder Sie abonnieren das Espresso als Podcast.
Espresso. Sie hörten einen Podcast von DRS1.